Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wer von euch hätte gerne mehr Geld zur Verfügung? Okay, das sind sehr wenige. Ich dachte, es würden mehr Arme in die Luft gehen, aber vielleicht traut ihr euch auch einfach nicht, das zuzugeben. Wer weiß. Aber vielleicht habt ihr auch genug Geld zur Verfügung, das würde mich auch freuen. Wir leben ja auch in einem Land, wo es uns wirklich, wirklich gut geht. Und ich glaube, jemand, der genug verdient, der ja, meldet sich nicht. Ich glaube aber auch, die allermeisten Menschen würden nicht unbedingt Nein sagen, wenn sie auf unverhoffte Weise mehr Geld in der Tasche oder auf dem Konto hätten. Sich ein neues Auto leisten zu können oder vielleicht einen schönen Urlaub in der Ferne oder die Erfüllung eines anderen großen Wunsches. Wer denkt da nicht manchmal, ach, hätte ich doch mehr Geld zur Verfügung? Und das auch ganz zu Recht. Wir leben sehr privilegiert, aber die Mehrheit der Weltbevölkerung hat so wenig zum Leben, die träumen nicht mal von den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, sondern die brauchen eigentlich das Notwendigste. Letztens habe ich gelesen, ein viel schlimmerer Virus als der Coronavirus ist der Virus Hunger in der Welt. Und eigentlich hätten wir alles, was wir brauchen, um den zu bekämpfen, wenn die Menschen bereit wären zu teilen und zu verzichten. Für die meisten Menschen ist Armut, und da meine ich jetzt richtige Armut, eine Art Damoklesschwert über ihrem eigenen Leben, denn es ist ein täglicher Überlebenskampf. Es ist oft der Anfang einer Karriere als Dieb, als Betrüger oder als Verbrecher. Hier in so einem reichen Land, da wird die Armut manchmal ein bisschen glorifiziert, also dass es gut ist, weniger zu besitzen, sich zu reduzieren, und das tut auch gut. Aber wirklich arm zu sein und nicht das Notwendigste zum Leben zu haben, das ist wirklich ein großes Problem. Das führt dazu, dass man andere beneidet, dass man anfängt zu betrügen oder auch Gewalt anzuwenden. Das liegt wirklich sehr nah beieinander. Im Fernsehen, in sozialen Medien und auf dem Buchmarkt, da werden wir überschwemmt mit Ratgebern und Anleitungsvideos, wie man am besten schnell zu viel mehr Geld kommt. Egal, ob es darum geht, in Aktien zu investieren oder sich an den Gewinnen einer Kryptowährung zu beteiligen, an einem Gewinnspiel teilzunehmen oder wie auch immer. Geld regiert die Welt. Ich habe letztens einen Roman gelesen, der hatte gar nichts mit Geld zu tun, aber in dem Roman wurde ein Gedanke aufgegriffen, den ich auch schon oft gedacht habe, nämlich, dass wir Menschen ein bisschen den Überblick über den Wert des Geldes verloren haben. Man kann das auch Inflation nennen. Wir alle wissen, dass am Anfang es das Geld in dem Sinne noch gar nicht gab, sondern es war ein Tauschgeschäft, noch bevor die erste Münze geprägt wurde. Da wurde also ein Warenwert gegen einen anderen getauscht. Und als das immer schwieriger wurde, weil die Waren mehr oder größer wurden, hat man angefangen, Münzen zu zählen und zu tauschen, bis dann auch irgendwann Scheine dazu kamen. Und jetzt sind wir schon in dem Stadium, wo wir das wieder abschaffen und fast nur noch digitales Geld haben. Und die Frage ist, und die stellen sich viele Menschen immer wieder, die durch das digitale Geld auch entsteht, ob der Wert dessen, was ich kaufe oder tausche, wirklich im Verhältnis steht mit dem, was ich dafür erwerbe. Zum Beispiel ein Haus für eine 500.000 Euro. Hier im Rhein-Main-Gebiet kann es auch eine 750.000 Euro sein oder auch ein bisschen weniger. Auf dem Land ist es vielleicht eine 250.000 Euro. Aber wenn man das vergleicht mit den Baukosten, mit der Arbeitszeit, klar, da kommt einiges zusammen, aber ob es wirklich diese 500.000 oder 750.000 Euro ist? In meiner Arbeit habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, die ihre Häuser selbst gebaut haben, mit eigener Kraft. Und ich denke, wenn die mal alles zusammenrechnen und auch einen guten Lohn für ihre Arbeitszeit bekämen, kommt man nicht unbedingt auf diese 500.000 oder 750.000 Euro. Der Wert des Geldes ist, und das ist die Wahrheit, relativ, inflationär, variabel, unsicher und abhängig von ganz vielen Dingen. Das merken wir gerade jetzt in solchen Krisenzeiten, wie zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg. Trotzdem konzentrieren wir unser Leben auf dieses unsichere Zahlungs- oder Tauschmittel. Jetzt ist es aber nicht damit getan, einfach Armut oder Genügsamkeit zu predigen. Ich habe es ja schon anfangs erwähnt, arme Menschen wissen, dass man bestimmte Dinge zum Leben braucht, ein Dach über dem Kopf, Kleidung, Nahrung. Dafür braucht man Geld. Aber womit sollte man es sonst eintauschen? Besonders dann, wenn man aus welchen Gründen auch immer gar kein Geld verdienen kann oder nur wenig verdienen kann. Zum Beispiel, wenn man alt geworden ist als Rentner oder wenn man gebrechlich ist und eine bestimmte Krankheit hat. Womit soll man tauschen? Von solch einem benachteiligten Menschen erzählt unser Predigttext heute aus der Apostelgeschichte Kapitel 3. Es geht um einen Mann, der aus eigener Kraft, aus eigenem Besitz gar nichts zum Tausch anbieten kann. Warum? Weil er von Geburt an gelähmt ist. Dieser Mann kann nichts anderes anbieten, als seine Hände aufzuhalten und zu betteln. Tag ein, Tag aus geht es bei ihm immer nur darum, möglichst viel Geld zu erbetteln, damit er davon wenigstens Nahrung und vielleicht auch Kleidung kaufen kann. Viel größere Wünsche sind in diesem Leben nicht vorgesehen. Und er sucht sich einen vielversprechenden Ort dafür aus, so wie heute Bettler das auch tun, in der Nähe einer Bank. Wenn man gerade sein Portemonnaie voll gemacht hat, ist die Chance am größten, dass man davon vielleicht ein bisschen was abbekommt, oder in der Nähe einer Kirche. So saßen damals die Bettler bei den Tempeln oder auf dem Marktplatz, wo auch viel los war. Also wo die Chance groß war, entweder bei der Kirche oder beim Tempel auf jemanden zu treffen, der ein großes Herz hat und freigebig ist, oder auf dem Marktplatz an der Bank jemanden zu treffen, der ein volles Portemonnaie hat. Ich lese uns den Predigttext vor aus der Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10 aus der Übersetzung der Guten Nachricht. Einmal gingen Petrus und Johannes in den Tempel. Es war 3 Uhr, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Schlau gedacht, ich warte auf das Geld zu dem Zeitpunkt, wo die Chance groß ist, jemanden anzutreffen. Am schönen Tor des Tempelvorhofs saß ein Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeden Tag ließ er sich dorthin tragen, das heißt auch andere waren involviert, und bettelte die Leute an, die in den Tempel gingen. Als er Petrus und Johannes sah, wie sie gerade durch das Tor gehen wollten, bat er sie um eine Gabe, wie immer. Die beiden blickten ihn fest an und Petrus sagte: "Sieh uns an." Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie ihm etwas geben würden. Aber, und hier kommt der Bruch und die Enttäuschung, Petrus sagte: "Gold und Silber habe ich nicht. Doch was ich habe, das will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher." Und er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und Knöchel. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Er folgte Petrus und Johannes in den Vorhof. Das war ein absolutes Novum, das erste Mal in seinem Leben, dass er laufen kann. In den Vorhof des Tempels, er lief umher, er sprang vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Und das ganze Volk, das sah, wie er umherging und Gott dankte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der sonst immer am schönen Tor gesessen hatte. Und sie staunten und waren ganz außer sich über das, was mit ihm geschehen war. Liebe Gemeinde, was für ein Tauschgeschäft, bei dem Geld gar keine Rolle spielt. Da gibt es etwas, was wertvoller ist als Gold und Silber. Und vielleicht sogar auch wichtiger als ein Dach über dem Kopf, als Kleidung und Nahrung. Der Name Jesus. Die Dramaturgie könnte nicht spannender sein. Ich finde toll, wie hier uns beschrieben wird, dass Johannes und Petrus ihn fest ansahen. Sie hatten keine Angst. Sie haben sich nicht versteckt. Sie sind dem Blick nicht ausgewichen, wie wir das oft tun, wenn wir auf jemanden treffen, wo wir, unsicher sind. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr durch Frankfurt lauft. Man guckt extra weg, weil man, wenn man den Bettler anschauen würde, wüsste man, man ist irgendwie gezwungen oder gedrungen, angetrieben, etwas zu geben. Und dann schaut man lieber weg, um eben nicht in diesen Gewissenskonflikt zu kommen. Aber Johannes und Petrus, sie haben gar keine Angst, keinen Gewissenskonflikt. Die schauen den Bettler an, sie schauen ihm fest in die Augen und Petrus erhöht die Dramaturgie und die Erwartung auch, indem er sagt: "Sieh uns an. Wir können deinem Blick standhalten. Wir haben nicht Angst davor, etwas nicht tun zu können, deine Erwartungen nicht erfüllen zu können. Warum? Weil wir etwas in uns tragen, von dem wir wissen und fest überzeugt sind, dass es deine Erwartungen erfüllen kann. Der Name Jesus. Das heißt, die Erwartungen werden eigentlich immer größer. Und hier steht ja auch, der Bettler erwartet, dass sie ihm Geld geben. Aber sie haben gar kein Geld dabei. Wie oft sind wir enttäuscht, wenn wir irgendwo sind und man erwartet vielleicht eine Spende, eine Kollekte und wir merken, huch, wir haben gar kein Geld dabei. Wir sind gar nicht imstande zu helfen. Kein Geld. Aber dann das, was viel wertvoller ist als Geld. Der helfende, der rettende Griff. Der Name Jesus Christus von Nazareth. Von dem hatte der Gelähmte wahrscheinlich schon mal was gehört. Das, was da um die Jünger, um die Apostel geschehen war, das hat die Runde gemacht. Für uns, wenn wir das lesen, scheint diese Heilung ja so normal, so easy, so folgerichtig. Wir lesen ja immer wieder von Heilungen in der Bibel. Aber ich denke, so klar ist das gar nicht. Natürlich wurden diese Geschichten aufgeschrieben, weil sie eben so besonders waren, weil sie ja ein Novum, eine Ausnahme, etwas ganz Außergewöhnliches waren. Aber wir dürfen nicht vergessen, hier ist jemand, der festgefahren war in seinem Leben, der sich gewöhnt hatte an seine Bettelei. Es war sein alltäglicher Rhythmus, zum Tempel getragen zu werden, dort zu betteln und abends wieder nach Hause getragen zu werden. Dieser Bettler hätte auch sagen können, lasst mich in Ruhe, entweder Geld oder gar nichts. Es gibt auch Bettler, die unverschämt werden. Aber nein, er hat diesen Griff erwidert. Er hat geglaubt an den Namen Jesus. Er hat sich auf die Beine stellen lassen. Ich denke, ihm war egal, was die anderen von ihm denken würden. Und vielleicht hat er hinterher auch nicht nur O's und A's geerntet, sondern auch bei dem einen oder anderen eine gerümpfte Nase gesehen oder eine Stirn, die in Falten gelegt war. Der war wohl gar nicht gelähmt. Hat er uns jeden Tag übers Ohr gehauen? War der nur faul und hatte keinen Bock zu arbeiten? Wenn du zu denjenigen gehörst, die immer mal wieder denken, ach, hätte ich doch mehr Geld zur Verfügung. Oder wenn du dir wegen finanzieller Probleme gerade den Kopf zerbrichst. Oder wenn du wegen irgendwelcher körperlicher Einschränkungen, seelischer Belastungen oder auch geistiger Nöte denkst, dass dir die Lösung oder die Antwort auf deine Probleme fehlt, möchte ich dir heute sagen, es gibt ein richtig gutes Tauschgeschäft für dich heute in diesem Augenblick. Nimm Jesus in dein Herz auf, glaube an die Macht seines Namens und vertraue ihm für deine Nöte und Sorgen. Sprich den Namen Jesus aus über deine Nöte und Sorgen. Vielleicht denkst du, ja, ist ja total normal, sage ich immer am Ende des Gebets im Namen Jesu, Amen. Aber glaubst du, dass im Namen Jesu alle Macht und Autorität ist? Vielleicht kennst du Jesus, aber im Lauf der Zeit hast du verlernt und aufgegeben, an die Macht seines Namens zu glauben. Vielleicht bist du getauft und hast dich sogar entschieden, Jesus nachzufolgen. Vielleicht arbeitest du auch mit in der Gemeinde, aber eigentlich spielt der Name Jesus, die Person Jesus, gar keine so große Rolle mehr in deinem Leben. Vielleicht bist du älter und erwachsener geworden und vermeintlich klüger und kannst vieles gar nicht mehr so glauben, was in der Bibel steht. Dann sei dir dessen bewusst, dass je weniger du dem Namen Jesus zutraust, desto weniger wirst du ihn in deinem Leben erleben. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von vor 2 Wochen, wo es um Glaube und Zweifel ging. Es ist ein Automatismus, wenn wir einen Raum haben, dein Herz, ein Raum, je mehr Platz du den Zweifeln gibst, dem Unglauben, desto weniger Platz bleibt für den Glauben. Und je weniger Macht du dem Namen Jesus zutraust, desto weniger Macht bleibt übrig für den Namen Jesus. Vielleicht fragst du dich, warum bedeutet denn der Name Jesus von Nazareth so viel? Er bedeutet deshalb so viel, weil der Name Jesus Christus von Nazareth für Gottes Macht und Autorität steht. Wenn du zum Beispiel nicht an einen Schöpfergott glaubst, wenn du sagst, die Welt ist ohne einen Schöpfergott entstanden, Evolution, gibt ja auch viele andere Theorien, dann wirst du auch nicht glauben können, dass Jesus Macht hat über die Schöpfung, dass er Autorität hat über das Wetter, über den Menschen, über die Tiere. Wenn du nicht glaubst, dass Gott den menschlichen Körper so geschaffen hat, dass der Körper sich selbst heilen kann, wie zum Beispiel eine Wunde, die wieder verheilt, oder eine Beule, die wieder weggeht nach einer Weile. Wenn du das nicht glaubst, dann wirst du auch nicht glauben, dass im Namen Jesu Heilungskraft liegt. Dann wirst du das nur den Ärzten und der Medizin zutrauen. Kannst du machen, ist total in Ordnung. Aber dann erwarte nicht zusätzlich, dass der Name Jesu dir Heilung schenkt. Prüfe für dich selbst, worauf du dein Vertrauen setzt. Der Name Jesus bedeutet deshalb so viel, weil Jesus Christus Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, zu 100% widerspiegelt. Gott und Jesus ist gleich. Wenn du nicht an einen barmherzigen Gott glaubst, sondern eher an einen, der dem wichtig ist, dass du die Regeln und Gebote einhältst und wenn nicht, dass dann Strafe folgt, wie sollte dann der Name Jesus dir etwas Gutes tun? Das heißt, der Name Jesus bedeutet in deinem Leben gerade so viel, wie du selbst Gott oder auch dem Heiligen Geist zutraust, denn auch Jesus und der Heilige Geist sind gleich. Gott Vater, Jesus Christus, der Sohn, der Heilige Geist, sie sind alle eins. Sie sind alle gleich. Wenn du glaubst, ich glaube an Jesus und ich folge ihm nach, aber mit Gott, dem Vater, hast du so deine Probleme, den spürst du nicht, oder wie gesagt, du glaubst nicht an einen Schöpfergott, oder du bist kritisch, was den Heiligen Geist angeht, glaub mir, du schränkst die Macht des Namens von Jesus Christus in deinem Leben ein. Ich möchte dir heute Mut machen, den Wert und die Macht des Namens Jesu wieder neu zu suchen in deinem Leben und auszuprobieren. Suche nach der Macht des Namens Jesu in deinen Nöten und du wirst erkennen, ihm ist gegeben alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Das hat er selbst von sich gesagt. Glaubst du diesem Wort? Und das kann man eigentlich auch nicht erklären, das kann auch ich nicht lehren oder predigen. Ich kann euch nur dazu ermutigen, euch auf die Suche zu machen, auf den Weg zu machen und den Namen Jesu in eurem Leben wirklich in die Hand zu nehmen und praktisch anzuwenden. Rufe seinen Namen aus über deinen Problemen, über deine Krankheit, über deine Sorgen und überlass es ihm. Vertraue es ihm an. Vielleicht kommt die Heilung nicht in dem Augenblick direkt oder die Lösung des Problems nicht in dem Augenblick direkt, aber sie kommt. Vertrau darauf. Vertrau darauf, dass in diesem Namen Gottes Macht und Autorität liegt. Wenn du ihn suchst, dann wirst du diesen Schatz im Acker finden, für den es sich wirklich lohnt, alles aufzugeben und diesen Acker zu kaufen. Oder du wirst diese kostbare Perle finden, für die es sich lohnt, den ganzen Besitz aufzugeben und nur diese eine Perle zu besitzen, weil sie, und das ist jetzt der Kontrast zum Geld, wertvoller, kostbarer, beständiger, verlässlicher, heilsamer und erfüllender ist als alles Geld der Welt. Ihr erinnert euch an den Satz, Geld ist relativ, ist unsicher, ist abhängig von vielen äußeren Gegebenheiten. Aber Jesu Name ist beständig, der steht fest, seine Autorität vergeht nie. Wenn schon der Name eines Multimillionärs so viel wert ist, dass wenn du sein Sohn oder seine Tochter wärst, du direkt alle Vorzüge und Vorteile genießen könntest, wie sollte der Name Jesu von Gottes Sohn dir als Kind Gottes, als Jesu Bruder und Schwester nicht auch alle Vorteile dessen geben, der unser gemeinsamer Vater ist? Ich denke an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie der Vater, und Jesus hat das Gleichnis erzählt, um den Vater mit Gottvater zu vergleichen. Ich erinnere mich, wie er zu dem zweiten Sohn sagt, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Du hast Zugang zum Reich Gottes, du hast Zugang zu den vielen Gütern des Himmels. Dir steht der Himmel jederzeit offen. Und ja, manchmal muss man wieder suchen und es erkämpfen und erbitten. Weil unsere Welt, und das hast du wunderbar am Anfang des Gottesdienstes gesagt, Manfred, uns mit so vielen visuellen Reizen ablenkt und zumüllt. Ich danke dir für die Einleitung, weil genau darum geht es. Such in dieser Karwoche die Stille. Suche die Autorität des Namens Jesu in deinem Leben. Er hat alle Macht der Welt. Ich habe das schon 1000 Mal in meinem Leben erlebt und ich will daran nicht zweifeln. Ich will diesen Namen Jesus immer wieder aussprechen über alle Probleme, die mein Herz belasten. Wenn schon der Name eines Firmeninhabers so wichtig und mächtig ist, dass Mitarbeiter dieser Firma automatisch ein gutes Ansehen genießen, nur weil sie dort Mitarbeiter sind, wie solltest du nicht deine Zugehörigkeit zu Jesus ebenfalls genießen können und profitieren von seinem Licht, von seiner Gnade, von seiner Wahrheit? So wie ein schlechter Ruf eines Menschen auch die in Mitleidenschaft zieht, die zu ihm gehören, so zieht ein guter Ruf diejenigen ins Licht, die zu diesen Menschen mit diesem guten Ruf gehören. Wenn irgendjemand heute zu Hause am Livestream oder hier in der Kirche zu dir käme und dir sagen würde, Gold und Silber, Euros, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir, den Namen Jesu. Würdest du es im Glauben annehmen? Du bist jetzt hier, du hörst zu, ihr seid zu Hause, ihr habt eingeschaltet, ihr hört zu. Und vielleicht bedrückt dich eine Krankheit, eine Sorge, eine Last. Geld kann ich dir nicht geben, um dein Problem zu lösen. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, sei geheilt von deiner Krankheit. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, sei geheilt von deinen Depressionen. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, sei befreit von deinen Ängsten. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, sei befreit von deiner Sucht. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, sei befreit von deinen zerstörerischen Abhängigkeiten. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, sei befreit und erlöst von deiner Schuld. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, sei befreit von den Schmerzen deines Körpers. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, erfülle Friede dein Herz. Amen. Und der Friede, der größer ist als alles, was wir bitten oder verstehen können, der bewahre dein Herz und deine Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder, unserem Erlöser und Heiland. Amen.